Okay, Isa, das war alles nur ein Traum. Das ist nicht wirklich passiert. Es ist alles gut. Ganz selten erinnere ich mich an meine Träume, aber es gibt so ein paar vereinzelte, die waren so echt, so real, so voller Farbe, dass ich mir nach dem Aufwachen genau diese Sätze zusagen musste. Okay, Isa, das war alles nur ein Traum. Es ist alles gut. Wenn ich in die Situation komme, mir das selbst zuzusagen, dass mein Traum nicht real war, dann sind das meistens Träume, die mich total herausfordern, weil daran vielleicht irgendwas Schlimmes passiert ist. Aber es gibt ja auch solche Träume, bei denen man denkt, oh Mann, wie schade, dass ich wieder wach geworden bin. Wie schade, dass das nicht real war. Wie schön wäre es, wenn das wirklich passieren würde. Weil man Dinge träumt, die man gern erleben würde, oder weil man sich an etwas erinnert, das schon passiert ist und das richtig toll war. Und um so eine wertvolle Erinnerung, die Stoff für einen guten Traum wäre, darum geht es unter anderem heute in unserem Predigttext. Ich lese uns die Verse dazu vor. Sie stehen im Psalm 126. Die gewählte Übersetzung ist die Basisbibel. Die Überschrift lautet: Wie in einem Traum. Ein Lied für die Pilgerreise. Wir waren wie in einem Traum, als der Herr das Schicksal Zions zum Guten wendete. Da füllte Lachen unseren Mund und Jubel löste uns die Zunge. Da sagte man unter den Völkern: Der Herr hat Großes an ihnen getan. Ja, der Herr hat Großes an uns getan. Wir waren wie im Freudentaumel. Herr, wende unser Schicksal zum Guten, so wie du die Bäche in der Wüste füllst nach langer Trockenzeit. Wer unter Tränen mit der Saat beginnt, wird unter Jubel die Ernte einbringen. Noch geht er weinend aufs Feld, wenn er den Beutel zur Aussaat trägt. Dann kommt jubelnd zurück, wenn er seine Gaben nach Hause trägt. Dieser Psalm gehört zu den sogenannten Wallfahrtsliedern. Das sind Texte, die man mit auf die Reise nehmen konnte, wenn man nach Jerusalem zu großen jüdischen Festen gepilgert ist oder auch einfach so zum Tempel. Dieser Weg nach Jerusalem war aber oft steil, heiß und gefährlich, also alles in allem sehr herausfordernd. Daher finden wir in den Wallfahrtspsalmen einige Verse, die zusprechen: Gott geht mit. So zum Beispiel in dem sehr bekannten Wallfahrtslied aus Psalm 121. Ich schaue auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und etwas anderes, das viele dieser Wallfahrtslieder fokussieren, ist: Gott ist mächtig. Gott kann Dinge tun, die eigentlich unmöglich sind. Daher wollen wir in seine Gegenwart ihn anrufen und ihn um seine Hilfe bitten. Und genauso ist es auch in unserem Text. Weil es so besonders war, was passiert ist, waren die Menschen wie in einem Traum, als der Herr das Schicksal Zions zum Guten wendete. Da füllte Lachen unseren Mund und Jubel löste uns die Zunge. Da sagte man unter den Völkern: Der Herr hat Großes an ihnen getan. So lesen wir es in Vers 1 und 2. Aber was meint das denn? Gott hat das Schicksal Zions zum Guten gewendet. Hier könnten verschiedene Ereignisse gemeint sein. Für heute Morgen denken wir uns mal da rein, dass damit von der Zeit erzählt wird, wo viele Israeliten aus dem Exil zurück nach Jerusalem durften. Aber was ist damit gemeint? Das Alte Testament ist an vielen Stellen die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel. Diese ist geprägt von vielen beeindruckenden Wundern. Da ist eine Befreiung aus Ägypten mit Mehrteilung, aber auch so manche Versorgung mitten in der Wüste mit frischem Wasser und unerwartetem Essen. Zur Geschichte Israels gehören aber auch Konflikte, sowohl mit Gott als auch innerhalb des Volkes und auch mit benachbarten Völkern. Und gerade diese Konflikte mit anderen Völkern und Machthabern führten irgendwann dazu, dass Israel das eigene nicht mehr beschützen konnte, die eigenen Städte und auch nicht Jerusalem oder den Tempel. Das führte dazu, dass eben viele Israeliten in das vorhin schon genannte Exil nach Babylon mussten. Viele wurden verschleppt, alles, was sie hatten, ihr Zuhause, ihr Hab und Gut, alles war weg und oder zerstört. Viele hatten Angst, dass niemals wieder irgendwer von ihnen oder ihren Nachfahren zurück nach Jerusalem darf. Aber warum war denn jetzt Jerusalem so wichtig? Jerusalem war das theologische Zentrum für das Volk Israel. Dort stand der Tempel, dort stand der Berg Zion. Und Zion galt nach alttestamentlicher Vorstellung als der Ort, an dem Gott selbst wohnt und wo er ganz besonders präsent ist. Als die Israeliten ins Exil gebracht wurden, war also nicht nur ihr persönliches Hab und Gut verschwunden und weg, sondern auch ihre religiöse Identität, das, was sie ausgemacht hat, das kam in eine tiefe Krise. Ihr gemeinsames an einem Ort sein, gemeinsam als Volk und darin gemeinsam vor Gott sein, das war jetzt auf einmal alles weg. Als es dann irgendwann dazu kommt, dass tatsächlich Gruppen von Israeliten zurück zum Tempel gehen dürfen und zurück zur Stadt und das wieder aufbauen dürfen, da war das wie ein Wunder, wie ein Traum, von dem man dachte, der wird niemals wahr werden. Selbst wenn nicht alle zurückgekehrt sind, war klar, jetzt gibt es wieder einen Ort, wo wir hin können, wo wieder unser Zentrum ist. Unter anderem deshalb gibt es eben auch diese Pilger- und Wallfahrtslieder. Wenn im Psalm 126 davon gesprochen wird, dass Gott das Schicksal Zions gewandelt hat, dann ist damit gemeint, Gott hat das Unmögliche möglich gemacht. Gott, du hast uns zurückgebracht dahin, wo du gesagt hast, dass du wohnst. Du hast uns nicht vergessen, eine Beziehung zwischen uns ist wieder möglich. Und doch ist der Beter unseres Textes in einer ganz anderen Situation. Wo er oder sie die Zeilen verfasst, da ist da kein Freudentaumel, kein Jubel, sondern das Bedürfnis, ja die tiefe Sehnsucht, so ein großartiges Eingreifen Gottes wieder zu erleben. Herr, wende unser Schicksal zum Guten, so wie du die Bäche in der Wüste füllst nach langer Trockenzeit. So lesen wir es in Vers 4. Dahinter steckt der Wunsch, dass vielleicht ganz Israel zurückfindet oder es auch irgendwas anderes Herausforderndes passiert. Jedenfalls ist klar, es gibt Hoffnung, dass Gott Veränderung schaffen kann. Aber gerade, wo man jetzt ist, da ist es richtig schwer. Okay. Jetzt haben wir etwas mehr Hintergründe zu den Ereignissen unseres Psalms. Aber warum eigentlich? Und was hat das alles mit Ewigkeitssonntag zu tun? Ich glaube, auf diese Fragen kann man unterschiedlich antworten. Ich versuche es im zweiten Teil der Predigt mit jeweils 3 kurzen Sätzen und dann einer Erklärung dazu. Mein erster Satz lautet: Auch wenn wir Gutes erlebt haben, dürfen Fragen und Sehnsucht zurückkommen. Psalm 126 baut große Emotionen auf. Wir lesen von Freudentaumel, von Lachen, von Jubel. Gott hat Großes getan. Das hat man unter allen Völkern verkündet. Aber jetzt ist es so, dass man mit Tränen unterwegs ist. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die wir auch heute nachvollziehen können. Es gibt Phasen in unserem Leben, da läuft es richtig gut. Da erlebt man wirklich auch tolle Sachen mit Gott, fühlt sich ihm ganz nah, hat das Gefühl, hier geht eine richtige Tür nach der anderen auf. Und manchmal, da hat man das Gefühl, es ist genau anders. Da ist es eher so, dass man sich wünscht, dass man wie am Anfang sagen kann, das ist alles nur ein schlimmer Traum gewesen. Das ist nicht real, es ist alles gut. Wenn wir einen Job verlieren, wenn Beziehungen zerbrechen, wenn jemand krank wird oder eben auch, wenn ein Mensch stirbt. All das können Momente sein, wo man sich fragt, ist das gerade wirklich wahr? Solche Situationen können uns mit einem Schlag aus guten Phasen rausholen und uns mitten in der Dunkelheit wieder rauslassen. Da können Fragen laut werden wie: Gott, wo? Wo bist du jetzt gerade? Und wo bin ich? Und wie finden wir wieder zusammen? Und manchmal, da schämt man sich vielleicht für solche Gedanken. Weil man denkt, oh Mann, ich habe doch schon erlebt, dass Gott an meiner Seite ist. Vielleicht durch ein inneres Gefühl, vielleicht durch das Zusprechen von anderen, vielleicht durch meine Taufe oder meine Tauferinnerung. Das darf ich doch jetzt nicht nochmal fragen. Aber gerade Psalm 126 macht uns Mut, dass beides sein darf. Die Erinnerung an das, was schon an Gutem passiert ist, und auch die Sehnsucht und der Ruf danach, dass Gott wieder eingreift, dass er spürbar ist, dass er tröstet, dass er Türen öffnet. Denn gerade dieser Wunsch zeigt ja: Gott, ich traue dir zu, dass du was verändern kannst. Etwas, was vielleicht sonst niemand kann. Dass du an Wunden drankommst, die eigentlich menschlich unheilbar erscheinen. Dass du Wege hast, die mein Denken übersteigen. Und daher, Gott, bin ich bei dir ganz ehrlich. Und es darf sogar sein, dass man in einer Verarbeitungsphase gedacht hat: Ich habe es jetzt geschafft, ich bin weitergekommen. Und einen dann doch die nächste Welle der Traurigkeit, der Wut, der Sehnsucht überrollt. Auch das darf vor Gott in aller rauen Realität sein. Und vielleicht kann es manchmal sogar richtig gut sein, diese Gedanken nicht nur vor sich selbst und vor Gott auszusprechen, sondern auch das mit anderen zu teilen. Und damit kommen wir zu meinem zweiten Gedanken. Manchmal tut es gut, bewusst Dinge bewusst vor anderen auszusprechen. Im ersten Teil der Predigt haben wir gehört, dass für das Volk Israel Gemeinschaft im Sinne von gemeinsam leben und gemeinsam vor Gott sein ein ganz wichtiger Aspekt war. Und auch unser Text von heute spricht von einem Wir, das von großen Taten erzählt. Und auch gleichzeitig auch davon, dass Gott unser Schicksal wieder wendet. Jetzt ist unsere Lebenssituation und auch unsere geschichtliche Gestalt eine andere. Und wir denken auch Gottes Gegenwart mit dem Neuen Testament anders. Aber ich merke, mich bewegt der Gedanke, dass Menschen Gottes Beziehungen und Lebensbewegungen und Sehnsüchte miteinander teilen. Anderen davon zu erzählen, wenn es einem gut geht, das kann richtig Spaß machen. Aber auch dann zu erzählen, wenn man gerade in einer herausfordernden Phase ist, das kann richtig schwer fallen. Vielleicht, weil man denkt, was wird der oder die andere jetzt von mir halten, wenn ich erzähle, dass ich an meiner Gottesbeziehung zweifle? Oder was ist, wenn der oder die andere nicht verstehen kann, warum ich nach über einem Jahr immer noch wütend, traurig, mich verletzt fühle, mich einsam fühle, eben darüber, weil jemand gestorben ist oder weil eine Lebensphase geendet ist. Und ja, man muss ehrlicherweise sagen, es kann passieren, dass man auf sowas eine doofe Reaktion bekommt. Aber es kann vielleicht auch sein, dass das Gegenüber sagt: Oh Mann, das tut mir leid. Willst du noch mehr davon erzählen? Oder ganz ehrlich, mir ging's oder geht's mit Sache XY genauso. Du bist nicht allein. Und vielleicht ist es manchmal sogar dran, nicht nur im Zweiergespräch über sowas zu sprechen, sondern in noch größerer Runde. Und dafür habe ich eine vielleicht ein bisschen ungewöhnliche Idee mitgebracht. Wie wäre es mal, wenn man eine Feier oder ein kleines Zusammensein plant? Das ist noch nicht so ungewöhnlich. Aber um zum Beispiel nochmal ganz bewusst Geschichten und Gedanken über einen geliebten Menschen auszutauschen. Vielleicht so ein bisschen wie auf so einer Nachfeier mit dem liebsten Kuchen. Oder man macht eine Feier oder ein kleines Zusammenkommen, um gemeinsam einen neuen Lebensabschnitt zu feiern. Vielleicht ist das der neue Job, die neue Wohnung, die bestandene harte Uniklausur oder dass man den Eindruck hat, in meiner Trauerverarbeitung bin ich ein Stück weitergekommen. Und das will ich teilen und das will ich feiern. Einfach um bewusst gemeinsam zu zelebrieren, hier hat sich für mich ganz persönlich was verändert. Auch wenn es nach außen hin vielleicht kaum bis gar nicht auffällt. Aber für mich ist da was anders geworden. Und ich glaube, da kann man noch viel mehr richtig coole Ideen entwickeln, die dazu beitragen können, dass man mutig wird, auch vor anderen Dinge auszusprechen. Zum Abschluss der Predigt möchte ich noch einen dritten Gedanken vorstellen, der mich aus Psalm 126 bewegt. Und zwar: herausfordernde Zeiten im Hier und Jetzt haben nicht das letzte Wort. Wir haben im Verlauf der Predigt schon mehrfach gehört, Psalm 126 ist ein Text, der unterschiedlichen Emotionen Ausdruck verleiht. Freudentaumel und Jubel auf der einen Seite und Tränen und Sehnsucht nach Veränderung auf der anderen Seite. Auffällig finde ich dabei die Reihenfolge. Zuerst wird von der Vergangenheit erzählt und dann von der Erfahrung, die man jetzt macht. So als ob man der Gegenwart sagen will: gerade machst du es mir echt schwer, aber ich lasse mich davon nicht unterkriegen, weil ich weiß, mein Gott hat schon ganz andere Sachen möglich gemacht. Und das finde ich für Ewigkeitssonntag eine so wichtige Perspektive. Sowohl im Lied Ewigkeit als auch im Lesungstext aus Offenbarung 21 haben wir vor Augen geführt bekommen, dass hier und jetzt ist nicht alles, worauf wir schauen. Ist auch nicht alles, worauf wir hoffen. Es ist total genial, dass wir gerade jetzt im Hier und Jetzt zusammen sind. Aber durch Jesus Sterben und sein Auferstehen gibt es da noch mehr, auf das wir unseren Blick richten können. Wir dürfen darauf hoffen, dass da eine Zeit kommt, wo alles Leid ein Ende hat. Wo es keine Tränen, kein Leid, keine Krankheit, kein Schmerz und kein Vermissen mehr von geliebten Menschen gibt. Wo wir voll und ganz in Gottes Gegenwart und in seinem Frieden sind. Vielleicht kann das in manchen Situationen helfen, sagen zu können: liebe Gegenwart, auch wenn du gerade so hart und kalt bist, weiß ich, dass ich nicht alleine bin. Der Gott, mit dem ich unterwegs bin, der hat sogar den Tod besiegt. Meine Hoffnung lebt. Ich will lernen, dich zu gestalten, auch wenn ich an manchen Tagen vielleicht nur einen Fuß vor den anderen setzen kann. Und vielleicht tut es dann auch gerade gut, sich in solchen Momenten miteinander auszutauschen und darauf gemeinsam zu schauen, welche Geschichten und Ereignisse tragen uns. Welchen kleinen Hoffnungsschimmer können wir der Dunkelheit entgegensetzen? Eine Sache ist mir an dieser Stelle aber ganz wichtig zu betonen. Vielleicht merkst du gerade für dich, ja, diese Gedanken mit Hoffnung und Ewigkeit, das klingt gut und es klingt auch wahr. Aber für mich fühlt sich das gerade nicht so an. Gerade bin ich froh, wenn es vielleicht gerade geht, dass ich meine Sehnsüchte und meinen Schmerz vor Gott rauslassen kann. Und das ist vollkommen in Ordnung. Trauer ist kein Defizit. Trauer ist kein Defizit, sondern eine wichtige Reaktion unseres Körpers und unseres Herzens. Sie versucht uns beim Heilen zu helfen und für uns selbst und unsere Liebe einen neuen Platz zu finden. Und auch genau in diesem Prozess bleibt Gott an unserer Seite. Denn auf Gott zu vertrauen heißt auch: Gott, ich vertraue darauf, dass du da bist, egal wie fest ich dich gerade festhalten kann. Gott hält uns, selbst dann, wenn wir kaum noch die Hand ausstrecken können. Liebe Gemeinde, am Ewigkeitssonntag erinnern wir uns an die Menschen, die nicht mehr hier sind und die uns oft richtig doll fehlen. Es ist also ein Tag, der von Sehnsucht und dem Wunsch nach Geborgenheit und Trost geprägt ist. Und zugleich ist es der Tag, an dem wir darauf schauen, dass unser Gott, der vor 2000 Jahren Weltgeschichte verändert hat, auch immer noch nicht fertig ist. Und in dieser Spannung zwischen Sehnsucht und dem Vertrauen, dass Gott weiter Dinge bewegt, da steht auch Psalm 126. Aus einer ganz anderen Zeit heraus macht er mutig, dass Freud und Leid vor Gott sein darf. Dass gemeinschaftliche Lebensgestaltung und Feier das Leben bereichern kann. Und dass auch herausfordernde Zeiten im Hier und Jetzt nicht das letzte Wort haben. Wo auch immer du gerade bei diesen Gedanken stehst, kannst du darauf vertrauen, Gott ist mittendrin dabei. Amen.